Ich lese jetzt die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2, 1 bis 20. Ich lese einen Teil von 1 bis 14. Das nächste folgt dann. Zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus, im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Bethlehem, aus der David kam, denn er stammte von David ab. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen: Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet.
Ich lese die Verse 15 bis 20. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria merkte sich alle ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte.
Liebe Geburtstagsgäste, ja, ist denn schon wieder Weihnachten? So fragte sich in einem Werbefilm der Kaiser Franz Beckenbauer. Ich weiß gar nicht mehr, wofür er geworben hat, aber dieser Slogan, diese Frage, die ist mir in Erinnerung geblieben und Ihnen ja vielleicht auch. Mehrmals sagte ich mir das oder fragte ich mich so in dieser Adventszeit: Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Das Besondere an Weihnachten droht mir verloren zu gehen. Zugleich ist aber da eben auch die Sehnsucht danach, dass es doch wieder so sein möchte wie früher, in der Kindheit. Vielleicht kennen Sie ja diese Sehnsucht auch. Und wenn nicht nach Sehnsucht, als Sehnsucht nach dem Weihnachten der Kindheit, dann vielleicht eben als Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Frieden, nach einer heilen Welt. Die Sehnsucht nach einem Frieden mit den Menschen um uns herum und mit den Völkern überall auf dieser Welt. Sehnsucht danach, befreit zu sein von Druck und Abhängigkeiten. Sehnsucht danach, geborgen und in einer harmonischen Familie leben zu können, eingebunden zu sein. Sehnsucht danach, in einer Gesellschaft leben zu können, in der es gerecht zugeht. Sehnsucht nach einer Welt, auch das muss an diesem Abend ja gesagt werden, einer Welt ohne Pandemie, ohne Seuchen, ohne Krebs und andere tödlichen Krankheiten. Diese Sehnsucht ist nicht neu. Sie gehört zu uns Menschen. Schauen wir uns doch einmal die Beteiligten der Weihnachtsgeschichte. Die meisten sehen wir hier ja auch auf dem Bild vorne oder in der Weihnachtsgruppe oder am Baum etwas genauer an. Da ist Josef, ein Bauhandwerker, verlobt mit Maria. Haben sie sich ineinander verliebt oder wurden sie einander verlobt? Wir wissen es nicht. Aber wie auch immer, ganz sicher hat Josef Pläne im Kopf. Wünsche für eine harmonische Ehe. Und Kinder, natürlich Kinder, also eine harmonische Familie. Er sehnte sich nach Liebe und danach Liebe weitergeben zu können. Er sehnte sich danach, ein Zuhause zu haben, in das er gerne von der harten Arbeit heimkehren konnte. Doch dann schien der Traum von der Familie-Idylle schon zu zerplatzen, bevor sie dennoch geheiratet, also er überhaupt begonnen hatte. Seine Verlobte schwanger, und das nicht von ihm. Und dennoch, er vertraute ihr. Das klingt schon fast übermenschlich. Er glaubte ihr, dass sie nichts mit einem anderen Mann gehabt hatte. Er glaubte ihr, dass das alles etwas mit Gott zu tun hatte. Er verstand nicht, was da passiert ist und passieren sollte. Aber er konnte sich, wie auch immer, scheinbar vorstellen, dass Gott mit diesem Kind tatsächlich etwas Besonderes vorhatte. Und dem wollte er nicht im Wege stehen. Was er für Gott tun konnte, das wollte er tun. Und so hielt er zu Maria. Und auch das gehörte sicher dazu. Mit ihr war eben alles gut. Er liebte sie und sie liebte ihn. Sonst, glaube ich, wären sie in dieser Situation nicht beieinander geblieben. Und so tat Josef tatsächlich alles, damit es ihr und dem Kind gut ging. Nach dem Lukas-Evangelium wird Josef von Gott nicht eingeweiht. Gott scheint darauf gebaut zu haben, dass Josef schon das Richtige tun wird. Instinktiv. Gott kannte sein Herz. Josef, das war vermutlich so einer wie unsere Hausmeister. Handfest, Handwerker, praktisch. Einer, der zupackt. Einer, der sich mehr von seinem Herzen leiten ließ als von seinem Verstand. Der sich vor allem kaum nach dem richtete, was die anderen da so sagten und dachten. Das war ihm schlichtweg Schnuppe. Und so tat er das, was Gott sich wohl gedacht hatte. Es gibt solche Menschen, denen Gott zutraut, dass sie schon das Richtige tun werden. Die in ihrem Herzen eine Beziehung zu Gott haben, die Gott vertrauen, ohne dass ihnen das selbst so recht bewusst ist. Menschen, die einfach Gutes tun, die die Not von Menschen sehen und dann eben das tun, was Not tut, die den Menschen helfen, ganz selbstlos, das machen, was jetzt dran ist. Am Ende seines Wirkens, kurz vor seinem Tod, erzählt Jesus von solchen Menschen. Er erzählt vom großen Weltgericht und davon, dass er dann zu den Menschen sagen wird, sie dürften hinein in sein himmlisches Reich, weil sie ihm in der Not geholfen hätten. Und diese Menschen würden dann sagen, wann denn? Wir wissen von nichts. Wann haben wir dir in deiner Not beigestanden? Und er werde dann eben antworten, dass sie das an Menschen in Not getan hätten und damit eben ihnen, ihm. Es gibt solche Menschen, die wissen gar nicht einmal, dass sie die Barmherzigkeit Jesu in sich tragen. Dass sie seine Ohren und Augen, seine Hände und Füße und Münder sind in dieser Welt. Aber auch sie dürfen es wissen, sie sollen es wissen. Denn Jesus freut sich, wenn auch sie schon vor dem Weltgericht erfahren, dass sie zu ihm, zu Jesus gehören. Dass sie sich als Gotteskinder verstehen dürfen. Ich glaube, dass Josef das noch erfahren und auch geglaubt hat. Und natürlich ganz dicht bei Josef ist da seine Maria. Eine junge Frau, vielleicht gerade einmal 14 oder 15 Jahre alt. Das war für sie schon eine echte Herausforderung, diese Geschichte mit dem Engel. Und dass er ihr ankündigte, dass sie ein Kind bekommen sollte. Noch unverheiratet und ohne mit einem Mann zusammen gewesen zu sein. Und verlobt mit Josef. Was sollte der denn denken? Würde sich der nicht enttäuscht von ihr abwenden? Sie vielleicht gar öffentlich verstoßen? Denn das konnte dann sogar bedeuten, dass sie gesteinigt würde. Harte Sitten damals. Zumindest aber wäre sie geächtet. Die anderen im Dorf würden sich das Maul über sie zerreißen. Also schon alleine das herausfordernd genug. Aber dann noch diese Ankündigung, dass sie nicht irgendein Kind bekommen soll. Nein, niemand Geringeres als dem vom ganzen Volk so heiß ersehnten Messias. Den schon Jahrhunderte vorher angekündigten Heilskönig, den Nachfolger des legendären Königs David. Und dann kam am Ende ihrer Schwangerschaft dann noch diese Reise nach Bethlehem. Beschwerlich. Sehr beschwerlich. Und dort angekommen die ersten Wehen. Und keine Unterkunft. Das Kaff voller Menschen. Die Häuser überfüllt. Endlich finden sie wenigstens in einem Stall Unterschlupf. Und dort bekommt sie ihr erstes Kind, ohne Hebamme, ohne Arzt, nur ein in diesen Dingen völlig unerfahrener Mann an ihrer Seite. Doch alles geht gut. Aber danach kommt natürlich die Frage in ihr auf, wie das jetzt weitergehen soll. Doch Maria vertraut Gott. Sie glaubt, dass er alles gut machen wird, so wie er es für richtig hält. Sie glaubt Gott, dass er mit diesem Säugling Großes vorhat, auch wenn sie noch überhaupt nicht ahnt, in welche Richtung das gehen wird. Und was da alles geschehen ist um sie herum in dieser Nacht in Bethlehem, das bewahrte sie im Herzen. Das hat sie immer wieder erinnert, darüber nachgedacht. Auch als Jesus als erwachsener Mann plötzlich anfing zu predigen. Er, der von seinem Vater zum Bauhandwerker ausgebildet worden war, so handfest eben wie Josef selbst, er zog plötzlich herum wie einer von den anderen theologischen und spirituellen Lehrern. Er sammelte wie sie Schüler um sich. Und mehr als all die anderen Lehrer begeisterte er die Massen. Er heilte Kranke. Er tat Dinge, die unglaublich waren, eigentlich unmöglich waren. Wundervoll. Aber da kamen in Maria Zweifel auf. Stimmte das denn mit Gottes Plan überein? Sie konnte sich das nicht vorstellen und deshalb wollte sie ihn nach Hause holen. Doch Jesus machte ihr in dieser Situation sehr deutlich, dass sie mit ihrer gesamten Vorstellung falsch lag. Und Maria begann wieder einfach zu vertrauen. Sie vertraute Gott. Sie glaubte Jesus und glaubte an ihn bis unters Kreuz und bis zu seinem Tod. Ja, über seinen Tod hinaus. Sie gehörte zu denen, denen der auferstandene Jesus begegnet ist. Sie glaubte Gott wider allen Augenschein und wurde dafür belohnt. Sie ist ein großes Vorbild im Glauben. Wie ist das mit uns? Glauben wir, dass dieses Kind, dessen Geburtstag wir heute feiern, glauben wir, dass dieses Kind tatsächlich der Retter der Welt ist? Glaubst du, dass er dein Retter ist? Dass dieser Jesus, der dann circa 33 Jahre später am Kreuz starb, dass er der ist, der dich zu einem Gotteskind macht? Der dir eine lebendige Beziehung zu dem Schöpfergott ermöglicht, der dich mit ihm, mit Gott versöhnt, der alles beiseite räumt, was zwischen dir und ihm liegt und der dich mit dir selbst versöhnt, weil er dich so annimmt und liebt, wie du bist und du eben auch mit all deinen Lebensumständen klarkommen kannst, weil du dich von ihm getragen glaubst? Glaubst du, dass er einen Plan für dein Leben hat, dass er auch mit deinem Leben etwas Wunderbares tun kann? Und dass dein Leben gelingt? Und das heißt nichts anderes, als dass du ein Segen für andere werden kannst. Vertrau ihm, glaub ihm, glaub an ihn, so wie Maria es tat. Und dann sind da die Engel. Die sind leider jetzt hier auf dem Bild nicht. Aber wir wissen ja alle, wie Engel aussehen, oder? Also ich stelle mir zunächst einmal so vor, dass Engel im Himmel glücklich sind. Sie sind in der Nähe Gottes. Sie sind in der Herrlichkeit. Was sollen sie da auf der Erde? Sie ist doch bestenfalls nur ein Abklatsch des Himmels. Und ich stelle mir vor, dass sie sehen, was auf dieser Erde so alles abgeht. Wie Menschen sich gegenseitig Leid zufügen. Wie an vielen Ecken und Enden Hass, Streit und Krieg herrschen. Auf dieser Erde sollten sie singen? Und dann noch, weil Gott seinen Sohn in dieses Elend hineinschickt? Doch sie tun es. Und sie tun es mit Begeisterung. Sie sind von Jesus begeistert. Und sie sind vom Plan Gottes begeistert. Sie sind gerne Diener und schämen sich dessen überhaupt nicht. Es gibt für sie nichts Schöneres. So verstehe ich ihren Gesang bei den Hirtenfeldern. Es gibt für sie nichts Schöneres als für Gott und für seinen Sohn. Und wenn die beiden das denn so wollen, dann bitteschön auch für die Menschen zu singen. Und so die gute Nachricht zu unterstützen, ja selbst die gute Nachricht weiterzugeben durch ihr Singen und das, was sie sagen, dass Jesus der Retter ist, der Retter der Welt. Engel tragen nicht immer Flügel. Sie sind nicht immer hell leuchtend. Engel sehen manchmal so aus wie du und ich. Menschen können auch Engel sein. Das Wort Engel kommt vom griechischen Angelos, was übersetzt nichts anderes heißt als schlichtweg Bote. Du und ich, wir können Boten sein. Boten der guten Nachricht. Wir können Boten sein, die fröhlich begeistert über ihren Herrn singen, für ihn singen, vor den Menschen um sie herum. Wie die himmlischen Heerscharen, so schön oder zumindest fast so schön. Und schließlich, die haben wir wieder auf dem Bild, sind da die Hirten. Wie Josef, Männer der Tat. Sie hatten einen gefährlichen Job. Gab es damals in Juda durchaus noch Löwen und auch anderes wilde Getier. Ihre Aufgabe war es, die Herde zu schützen, zur Not auch unter dem Einsatz ihres Lebens. Sie zogen umher mit ihren Herden und sie waren nicht unbedingt gerne gesehen. So wie fahrendes Volk bis heute überall auf dieser Erde. Ein Glück, dass in den Heiligen Schriften der Hirte ein Bild für Gott ist und dass die Könige sich auch als Hirten bezeichneten. So fiel zumindest ein bisschen Glanz auf diese hartgesottenen Männer. Doch eine besondere Nähe zu Gott traute man ihnen nicht zu. Ob sie überhaupt Einlass fanden im Tempel, im Vorhof für die männlichen Juden? Sie selbst glaubten wohl nicht, dass Gott ihnen besonders gewogen war. Und diesen Männern sagte ein Engel des Herrn, und wenn es heißt Engel des Herrn, dann weist das immer darauf hin, dass das ein besonderer Engel ist. In der Bibel heißt das dann oft Erzengel. Also diesen Männern sagte gewissermaßen der persönliche Referent Gottes, dass ihnen heute der Heiland, der Retter geboren ist. In dem Dorf, in dessen Umgebung sie sich aufhielten. Und als Zeichen dafür, dass das wahr ist, könnten sie ein Kind in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegend finden. Und dann kam dieser Engelschor und bejubelte dieses Ereignis und sang vom Frieden für die Menschen, die Gott gefallen. Das muss schon grandios gewesen sein. Und genauso plötzlich, wie sie gekommen waren, waren sie dann aber auch wieder verschwunden. Ich kann mir vorstellen, wie die Hirten erst einmal versteinert und mit offenen Mündern dastanden. Und wie sie dann so langsam aus der Erstarrung erwachten und dann alle durcheinander redeten und erst so nach und nach aufeinander zu hören begannen und sich dann noch einmal gegenseitig erzählten, was sie da erlebt haben, wie sie das empfunden hatten und dass das ja alles gar nicht zu verstehen sei. Und dann so langsam dämmerte erst einem und dann ihnen allen. Sie konnten das doch nachprüfen. Es war doch von einem Zeichen die Rede, das sie finden könnten. Und so standen sie vor der Frage, sollten sie jetzt in das Dorf gehen? Sollten sie sich der Gefahr aussetzen, sich lächerlich zu machen? Oder gar für betrunken gehalten und deshalb eben von den Dorfbewohnern hinausgeprügelt zu werden? Aber wenn sie nicht gingen, dann würden sie nie erfahren, ob da tatsächlich ein Kind geboren wurde. Und sie würden nie erfahren, was es mit dem Kind auf sich hat. Ob es vielleicht tatsächlich selbst der Retter ist, der so sehnsüchtig erwartete Messias. Und so entschieden sie sich, es zu wagen. und fanden das Kind. Weihnachten, der Geburtstag Jesu, beinhaltet immer auch die Einladung Gottes. Kommt und seht. Schaut, ob es stimmt. Lasst euch darauf ein, dieses Kind als euren Retter zu suchen und anzunehmen. Lasst dich darauf ein, diesem Kind zu vertrauen und so selbst wieder zu einem Kind zu werden. Zu einem Kind, das vertraut, sich einfach auf seinen Vater, seine Mutter verlässt. Und das so in einer Beziehung voller Vertrauen zu Vater und Mutter lebt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht erben, hat Jesus später als erwachsener Mann den Menschen gesagt. Kind sein, Geborgenheit erfahren, sich von Gott beschützt wissen, sein Leben in seiner Hand gut aufgehoben zu spüren, zu fühlen, diese Liebe zu erfahren, sich geliebt zu erfahren, das geht nur, wenn du die Probe aufs Exempel machst. Das erfährst du nur, wenn du dich darauf einlässt, Jesus zu vertrauen, ihm zu glauben, an ihn zu glauben beginnst. Und ich bin mir sicher, dass du wie die Hirten nicht enttäuscht wirst, sondern wie sie anfangen wirst, voller Begeisterung davon zu erzählen und zu singen. Amen.